Ich habe noch einen Clip zu Anfang. Ich hoffe, es funktioniert. Einen guten Morgen erstmal, ne? Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe. Gabi hat schon gesagt, 42 Tage Leben für meine Freunde und 6 Wochen lang beschäftigen wir uns als Gemeinde damit, wie wir die gute Nachricht in unser Umfeld tragen können. Und heute lautet das Thema, in Folie 2 sehen wir das, ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Wenn wir in die Evangelien lesen, wie Jesus anderen Menschen begegnete, dann fällt mir eines besonders auf. Man sah an ihm, dass er wirkliches Interesse an den Menschen hatte. Er wollte nicht nur einfach seine Botschaft an den Mann bringen vom Reich Gottes, er wollte nicht möglichst die Massen begeistern, das hat er zwar auch getan, aber das war eigentlich nicht sein Fokus. Wir lesen in den Evangelien von so vielen 1-zu-1-Begegnungen. Und das macht Jesus mir so sympathisch, weil er wurde ja so ein berühmter Mann, gell? Aber trotzdem hat er immer diese ganz persönlichen Begegnungen gesucht und gehabt, wo er sich einer einzigen Person zugewendet hat. Wir lesen ganz viele Geschichten, wir haben in den letzten Wochen gehört von der Frau am Brunnen zum Beispiel. Oder vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Zachäus. Es war ja auch nur ein Einzelner, den er sich zuwendet. Oder Nikodemus. Also ganz viele Begegnungen, wo Jesus sich einer einzigen Person zuwendet. Und eine solche Begegnung wollen wir uns heute auch am Anfang anschauen. Und dann habt ihr euch bestimmt schon gefragt, was das hier ist. Ich habe euch 3 Verkehrsschilder mitgebracht. Das ist ein Teil von einem Verkehrsschild, also soll es sein. die uns helfen und zeigen können, wie wir unserem Gegenüber mit authentischem Interesse begegnen können. Wir möchten den Bibeltext lesen aus Markus 2, Verse 13 bis 17. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. So, wir lesen von Jesus, dass er viele Menschen lehrte, viele haben sich versammelt und dann geht er weiter und sieht den Levi. Und mein erstes Verkehrsschild ist folgendes. Vielleicht kennt ihr das, es sieht eigentlich so ähnlich aus, ich habe es ein bisschen freundlicher gemalt. Hält. Ist gut. Ich habe es nicht getestet. Wenn wir uns mal in die Lage von Jesus versetzen, was wird bei ihm in dieser Zeit alles los gewesen sein? Wir lesen davon, dass Jesus viele Menschen gelehrt hat, dass er gepredigt hat, da haben sich immer mehr Menschen gesammelt und außergewöhnlich rasant wurde Jesus von einem total unbekannten Zimmermann zu einem berühmten Prediger. Und er erlebte, wie Leute ihm nachgelaufen sind und alle ihn hören wollten. Jesus wird tatsächlich nicht langweilig gewesen sein, als er an diesem Tag durch die Stadt ging. Er hat sich wahrscheinlich nicht gefragt, ach, was mache ich denn heute noch? Hab gerade nichts zu tun. So war es nicht. Wenn ich jetzt ganz menschlich, sachlich an die Situation rangehe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auf seiner Agenda viele andere Dinge standen. Ja, vielleicht hat er sich überlegt, was mache ich als nächstes? Wohin reise ich? Er hatte ja auch eine ganz spezielle Reiseroute. Er musste vielleicht Veranstaltungen vorbereiten, wer weiß. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, dass Jesus musste vielleicht auch seine Predigten vorbereiten. Wir stellen uns das ja immer so vor, er stellt sich einfach hin und fängt an zu reden. Wer weiß, vielleicht hat er sogar seine Predigten vorbereitet. Egal, wie wir uns das jetzt vorstellen und egal, wie es genau war, Jesus wird viel zu tun gehabt haben. Aber er ließ sich unterbrechen. Folie 5, anhalten. Lass dich unterbrechen. Jesus ließ sich in seinem Alltagsgeschäft unterbrechen und er richtet seinen Blick auf nur eine einzige Person. Trotz, dass sein Dienst jetzt so richtig Ausschwanken bekam und jetzt er die Massen vor sich hatte, er blieb sensibel für das, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Mich fordert dieser Punkt total heraus, meine Kleingruppe weiß das. Ja, wir haben am Dienstag schon darüber gesprochen, wie das denn so ist, sich im Alltag unterbrechen zu lassen. Weil wir tatsächlich ja auch beim letzten Thema, ging es um den barmherzigen Samariter, der sich investiert hat und der ja auch seinen Weg unterbrechen musste. Der auch seine Aufgaben, seine To-Do-Liste, seinen Plan hinten anstellte, um den Verletzten zu helfen. Tatsächlich ist dieser Punkt sehr herausfordernd für mich, weil ich einfach ein Strukturmensch bin und gern alles so für mich abarbeite. Und oft erlebe ich es, und ich weiß, viele von euch können sich damit auch identifizieren, dass wir oft so verplant sind, dass für Spontanität eigentlich nicht so viel Raum ist. Ich möchte so dringend alles erledigen und dabei übersehe ich tatsächlich meine Nächsten ganz oft. Und ich habe für mich selber festgestellt, und das ist echt ein Punkt, muss ich euch sagen, da bin ich echt noch lange nicht fertig. Wir sind ja alle unterwegs. Und vor einiger Zeit hat mich das total beschäftigt, auch wie ich einen Tag als erfolgreich definiere am Abend. Ne? Abends kann man sich entweder das Gefühl haben, es war ein super Tag, oder man denkt, das war irgendwie nicht so gut. Und ich habe für mich gemerkt, ganz oft definiere ich einen Tag am Abend als erfolgreich, wenn ich möglichst viel geschafft habe. Vielleicht geht es euch auch so. Und mir war es dann so, dass Gott einen ganz bestimmten Satz zu mir gesagt hat in mein Herz. Und zwar hat er zu mir gesagt, ein erfolgreicher Tag misst sich nicht daran, ob du alle Aufgaben geschafft hast, sondern ob du es geschafft hast, dein Herz zu bewahren. So, das ist mein Satz, an dem ich gerade immer noch so arbeite. Und tatsächlich ist mir dieser Satz in diesem Zusammenhang nochmal eingefallen. Weil so oft habe ich auch nicht mein Herz für den anderen im Blick und als Priorität. Und ich glaube jedoch, dass Gott uns immer wieder so ein Stoppschild in unseren Alltag stellt, vielleicht schon auch mit einem Lächeln, gell? Und sagt, jetzt warte doch mal und guck mal, was ich vorbereitet habe, welche Begegnung ich vorbereitet habe, welches Gespräch. Jesus ist so anders als ich, vielleicht merkt ihr das auch immer mal wieder. Und wenn ich merke, ich unterscheide mich so dermaßen von Jesus, dann darf ich das Gott hinhalten und sagen, verändere du mich, mach mich immer mehr so, wie du bist. Und mein Gebet ist es, dass Gott uns in unserem Alltag führt und dass er die Erlaubnis hat, mir dieses Stoppschild vor die Füße zu stellen und ich anhalten darf. Anhalten, das ist mein erster Punkt. Lass dich unterbrechen. Ein erfolgreicher Tag misst sich nicht daran, ob du alles geschafft hast, sondern wie cool ist es doch, wenn du am Abend sagst, ich habe zwar nicht alles geschafft, aber ich habe gemerkt, Gott hat mich geführt und hat mir diese Menschen vielleicht auch vor die Füße gelegt oder diese Situation. Das zweite Schild habe ich euch mitgebracht. Oh, das klebt echt gut. Das zweite ist Folie 6. Ansehen. Ist eigentlich ganz logisch, das sind keine komplizierten Sachen und trotzdem ist es immer so schwierig, gell? Ansehen, nimm den anderen wahr. Wir haben in Vers 14 gelesen, dass Jesus weiterging und dann heißt es, er sah Levi. Jesus hat ihn wirklich gesehen. Dieser Mann fiel ihm auf und er ging nicht mit Scheuklappen durch die Stadt, hielt seine Augen nicht nur auf sein nächstes Ziel, sondern blieb offen für diese Begegnung. Wisst ihr, was mich gefreut hat, als wir nach Sonnenbühl gezogen sind? Was ich total sympathisch fand, dass man sich auf der Straße grüßt. Gell? Dass man sich auf der Straße grüßt, und zwar egal, ob man sich kennt oder nicht. Ich fand es total sympathisch, weil tatsächlich kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, in meiner Heimatstadt, die wesentlich größer ist als Erfingen, fand ich das immer so seltsam, wenn man sich begegnet ist, so ganz allein auf dem Feld, und dann hat man dem anderen irgendwie so gnadenlos ignoriert und bloß weggeschaut, dass man sich nicht grüßen muss. Ich fand das immer ganz komisch. Mir ging es dabei nicht so gut. Aber tatsächlich fand ich das sehr überraschend und positiv, dass man sich hier noch anguckt, wenn man aneinander vorbeiläuft und sich kurz grüßt. Tatsächlich ist es ja nur auf dem Dorf so, glaube ich, oder? Es ist immer so, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, es ist manchmal schon witzig fast, ne, dass man sich so nicht anguckt, möglichst den Blick nicht riskiert. Wenn man im Wartezimmer sitzt, dann sitzen alle an ihrem Handy, bloß nicht den Blick erheben. Vielleicht ist es mal eine gute Übung für uns, den Blickkontakt zu suchen. Und das sage ich als jemand, der bestimmt nicht extrovertiert ist. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin bestimmt nicht die offenste und extrovertierteste Person hier in diesem Raum. Und trotzdem ist es eine gute Übung, doch mal mit einem offenen Blick durch den Alltag zu laufen. Und vielleicht auch mal den Blickkontakt zu suchen. Es tut tatsächlich vielen gut, gesehen zu werden. Wer das nicht möchte, der wird automatisch weggucken. aber ich glaube, viele vermissen das. Jesus hatte diesen offenen Blick, er ist mit offenem Blick durch diesen Ort gelaufen und hat Levi gesehen. Aber er hat ihn nicht nur physisch dort sitzen gesehen, sondern er hatte ja noch einen ganz anderen Blick. Er blickte hinter die Fassade. Wir kennen ja beim Wort hören das Wort hören und zuhören. Da gibt es ja diesen Unterschied. Das merken wir vor allem in unserer Familie, bei unseren Kindern. Ob sie uns nur hören oder ob sie zuhören. Gehorchen ist dann nochmal ein Schritt weiter. Und ganz ehrlich, wir Eltern sind ja auch so, ne? Wir hören auch manchmal nicht zu, sondern hören nur. Aber tatsächlich ist es beim Sehen ja eigentlich genauso. Wir können nur das Äußere sehen, oder es gibt ja auch noch eine Ebene dahinter, wie Jesus den Blick hatte. Er hat dahinter gesehen, er hat es ins Herz gesehen. Äußerlich sah man an Levi, dem Zolleinnehmer, einen erfolgreichen Geschäftsmann. Das muss man einfach so sagen. Wir sind alle so biblisch total gebildet, dass wir schon wissen, die Zöllner sind die Bösen. Aber äußerlich, der hatte schöne Kleider an, der hatte Geld, der war versorgt, der hatte wahrscheinlich ein schönes Haus, der hat vielleicht eine gesunde Familie gehabt, die auch super schick aussahen. Aber innerlich hat Jesus was ganz anderes gesehen, nämlich einen Kranken. Denn was sagt er später über Levi und alle anderen Zolleinnehmer. Er sagt nicht, die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Er hat diesen Levi gesehen, der von außen so schick aussah, aber er hat einen Kranken gesehen. Dieser Mann war verletzt, garantiert, durch die Ablehnung, die er erfahren musste durch seine Landsleute. Er war verletzt, dass er nie sicher wissen konnte, ob der andere echtes Interesse an ihm hatte oder ob das nur ein Kontakt sein sollte, der dem anderen einen finanziellen Vorteil sichern sollte. Jetzt könnte man ja sagen, an solchen Menschen oder an den Levi, ja Mann, der war ja auch selber schuld. Ganz ehrlich, der wurde ja nicht gezwungen, das zu machen. Und Jesus hat es ja auch gewusst. Aber trotzdem sah er so viel tiefer. Er sah nicht so nur seinen Fehler, seine Schuld, er sah auch den Schmerz, den er dadurch hatte. Trotz einem großen Anteil von Selbstverschuldung hat Jesus ihm so viel Mitleid und Erbarmen entgegengebracht und beruft ihn sogar als seinen Jünger. Okay? Der gehörte dann zu den 12 Aposteln. Jesus hat so viel mehr gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, Jesus, ne, der konnte das halt. Können wir wie Jesus hinter die Fassade schauen? Ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, die haben da mehr Begabung dazu als andere. Sie sind da sensibler dafür. Aber natürlich werden wir das nicht genauso können wie Jesus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir können nicht Menschen direkt ins Herz schauen. Aber eines können wir doch mitnehmen von diesem Blick Jesu, dass wir lernen, dass das Außen nicht immer identisch ist mit dem Innen. So oft schiebt man Menschen innerlich in eine Ecke, weil sie halt so aussehen, weil sie sich halt so geben, weil man sie so einordnet, aber man weiß ja gar nicht, was innen ist. Und da, wo jemand vielleicht gesund und selbstbewusst und selbstsicher von außen ist, vielleicht ist der eigentlich ganz krank und unsicher. Und wir können uns von Jesus abschauen, Menschen nicht abzulehnen und zu verurteilen, weil von außen gesehen irgendetwas nicht passt. Und jetzt müssen wir echt ehrlich mit uns sein, das ist so einfach, Menschen zu verurteilen. Und es fällt uns vor allem bei Personengruppen schwer, die so anders sind wie wir und die nicht so in unser, wie soll ich sagen, mittelständisches Raster passen. Wie oft verurteile ich jemanden, der an der Straße sitzt und Geld sammelt und ich denke, ach, der will sich da eh nur Alkohol von kaufen oder ich denke, ah, da ist schon eine Bande dahinter. Ja, wir verurteilen sehr, sehr schnell. Oder wie oft verurteile ich chaotische Familien, die irgendeine Patchwork-Geschichte und die Kinder von dem Mann und dem, wie oft verurteilt man die Menschen, aber man weiß doch gar nicht, was der Schmerz dahinter ist und was für eine Prägung die Menschen haben. Wie oft verurteile ich Menschen, die arbeitslos sind und wir sagen, ja gut, die bemühen sich auch gar nicht. Und auch wenn es scheint, dass solche Menschen alles egal ist und sie keinen Wert darauf legen, was andere von ihnen denken, ich glaube, dass sie die Ablehnung trotzdem spüren. Und jedem Menschen macht es aus, abgelehnt zu werden. Jedem Menschen. Wenn wir unser Gegenüber wirklich ansehen und versuchen, so wie es uns halt möglich ist, ihn in seiner ganzen Person wahrzunehmen, dann zeigt es dem anderen echtes Interesse. Ich weiß, dass es uns enorm hilft, Dinge und auch Menschen in Kategorien einzuteilen. Vielleicht liegt es uns Strukturmenschen noch mehr, weil es muss ja in unserem Gehirn auch Struktur geben. Ich vermute, dass wir das nie ganz abstellen können. Aber lasst uns dann noch wenigstens die berühmten Schubladen ganz, ganz weit offen lassen und nicht fest verschließen. Mein Gebet ist es, dass Gott mir seinen Blick für die Menschen schenkt. Und das für Menschen, wo ich Schwierigkeiten habe, vielleicht mit ihrer Art und auch die ich mag, dass er mir seinen Blick schenkt und ich zumindest ein Stück weit erkennen darf, was sich hinter der äußeren Fassade befindet. Und wenn ich das weiß, wenn ich das ein Stück weit irgendwo sehe, was den anderen bewegt und wie es ihm wirklich geht, dann kann ich ihm anders begegnen. Dann begegne ich ihm mit echtem Interesse. Eine weitere Möglichkeit, rauszufinden, was im anderen abgeht, ist tatsächlich einfach mal nachzufragen. Einfach mal nachzufragen. Folie 7. Zuhören. Ich habe euch ein Ohr mitgebracht. Zuhören. Wir machen uns in diesen Wochen ja ganz viel Gedanken darüber, was wir sagen können, oder? Wie wir unseren Glauben teilen können, wie wir Jesus bekennen können, auf welche Art und Weise und wie wir das sagen. Und das ist auch richtig. Aber Interesse am anderen zeigen wir erst einmal dadurch, dass wir ihm zuhören und dass der andere was sagen darf und soll, dass der andere reden darf. Es ist sehr sinnvoll, wenn ich mit dem anderen über meinen Glauben sprechen möchte, dass ich erstmal herausfinde, wie es denn eigentlich gerade beim anderen aussieht. Ich habe euch zwei Fragen aufgeschrieben. Zuallererst, wie geht es dem anderen? In was für einer Lebenssituation befindet er sich gerade? Was bereitet ihm Sorgen? Was feiert er gerade? Wie läuft es in der Familie, auf der Arbeit? Ihr merkt schon, das können die unterschiedlichsten Fragen sein. Und je nachdem, wie nah wir dem anderen stehen, fällt uns das unterschiedlich schwer oder leicht, solche Fragen zu stellen. Und sowas darf ja auch wachsen und manches ergibt sich so im Gespräch. Aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass wenn ich nachfrage, wo man vorher denkt, ah, darf ich sowas fragen, ist das vielleicht nicht so privat. Aber die meisten Leute freuen sich darüber, dass man nachfragt. Weil die Leute sehnen sich nach echtem Interesse. Du sehnst dich doch auch nach echtem Interesse, oder? Du sehnst dich doch auch danach, dass jemand wirklich sich interessiert für dich. Und so geht es jedem anderen auch. Es hilft mir auch enorm, für diese Menschen zu beten, wenn ich überhaupt weiß, was bei ihnen gerade los ist. Ne, sonst kann man natürlich allgemein einfach mal segnen und so. Aber wenn ich weiß, was der Kummer ist, was die Sorge ist, dann kann ich anders beten. Und das Zweite, wo steht er gerade? Und damit ist gemeint, wo steht er gerade in Bezug auf den Glauben? Wo befindet sich die Person gerade auf seiner geistlichen Reise? Es gibt ja die unterschiedlichsten Positionen, die Menschen einnehmen können in Bezug auf den Glauben, auf Gott, auf Jesus, auf Kirche. Da gibt es ja von A bis Z alle möglichen Positionen. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Wer dieses Heft hat, der findet diese Grafik auch da drin. Und zwar ist es da so ein bisschen dargestellt, welche unterschiedliche Positionen haben können in Bezug auf den Glauben. Wir sehen in der Mitte da dieses Kreuz. Das soll so der Schritt sein, wo Menschen sich für Jesus entscheiden. Aber wir sehen davor ja auch noch vier andere Personen. Zum Beispiel ganz links. Ich habe mich erst gefragt, was diese, der sieht so betend aus, aber ich glaube, das soll nicht betend sein, sondern mehr so. Also, ne? Es gibt Leute, die sagen, es gibt keinen Gott, du brauchst mir gar nichts erzählen. So, also so die klassischen Atheisten, will ich sie jetzt mal nennen, die sagen, ach, ihr Christen habt doch alle einen Vogel. So, du brauchst mir nichts zu erzählen. Es gibt diese Leute und da ist echt eine weite Strecke bis zum Kreuz. Aber ich mache euch Hoffnung, es gibt echt Leute, die sich trotzdem so schnell bekehren, wo man denkt, das ist einfach ein Wunder. Das gibt's auch. So, dann ist diese Person mit diesen Fragezeichen, man nennt diese Person Agnostiker, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also so, ja, ob es Gott gibt oder nicht, ja, pff, wer weiß das schon. Ne, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Das kann eigentlich keiner wissen. Dann gibt es diese Person mit diesen zwei Pfeilen in dieser Sprechblase. Vielleicht ist es eine Person, die auf der Suche ist und irgendwie doch, irgendwie denke ich, wahrscheinlich gibt es schon Gott. Aber ich habe so viel Verletzung schon erlebt. Ja, da sieht man diesen Graben, diesen Riss. Ich wurde schon so verletzt von Kirche. Ich wurde verletzt schon von Christen. Ich habe schon so viel Leid erlebt. Wie kann es da einen liebenden Gott geben, wenn es mir so geht? Und da ist diese andere Person, die ist da schon auf dem Kreuz und kniet schon und sagt, ich weiß, Gott, du hast mich geschaffen und ich brauche dich. Ich bin Versager, ich brauche dich und deine Vergebung. So, wir sehen, ja, das sind Unterschiede, sehr große Unterschiede. Und tatsächlich gibt es ja auch sehr viele, viele, viele andere Positionen. Und jede dieser Personen, die wir jetzt gesehen haben, oder auch deiner Bekannten, deiner Freunde, deiner Nachbarn, die braucht tatsächlich eine andere Information beziehungsweise einen anderen Anknüpfungspunkt, um weiter in dieser geistlichen Reise zu kommen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du der Person links von dem Übergabegebet erzählst, ja, dass du jetzt mit ihm beten möchtest, was meint ihr, wie die Reaktion kommt? Ne? Was für eine Reaktion kommt? Ja, die Person wird nichts damit anfangen können. Es wird einfach nur auf den Boden fallen. Tatsächlich die Person ganz rechts, wenn du der das erzählst, die wird jubeln und sagen, ach so, wow, Jesus vergibt mir. Ja, klar bete ich das mit. So, und so gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte, je nachdem, wo diese Person gerade steht. Aber um zu wissen, wo diese Person gerade steht, müssen wir zuhören. Müssen wir zuhören und auch mal mutig sein, nachzufragen. Wenn du eine Person in deinem Umkreis hast, in deinem Bekanntenfeld und du denkst, Mensch, da habe ich schon so oft versucht, über Jesus zu erzählen und es funktioniert einfach nicht. Vielleicht ist mal ein Weg nachzufragen, was für Erfahrungen die Person schon gemacht hat mit Kirche. Weil viele schmeißen sie ja in einen Topf, ne? Kirche und Gott. Aber frag doch mal nach. Oder nachzufragen, ja, was hast du von deinem Elternhaus mitbekommen? Was für Erfahrungen hast du gemacht? Und warum glaubst du das, was du glaubst? Und dann im Gespräch nicht gleich schon zu überlegen, welche Bibelstelle passt jetzt dazu. Ich weiß, so bin ich auch, wenn jemand dann redet, dann überlege ich in meinem Kopf schon, was ich darauf antworten kann. Und dann ist man mehr damit beschäftigt, zu überlegen, was passt jetzt, als einfach zuzuhören. Kennt ihr das? Hör doch einfach erstmal zu. Und dann kommt vielleicht mal ein anderer Tag und dann kannst du mal wieder was sagen. Aber hör doch einfach zu. Und der andere wird merken, dass du echtes Interesse an ihm hast. Und interessiere dich auch wirklich für den anderen. Manchmal muss man sich das auch schenken lassen von Gott. Wir haben in dieser Aktion eine Karte ausgefüllt, wo es heißt VIPs. Und wir konnten drei Personen aufschreiben, für die wir regelmäßig beten wollen. Diese VIPs sind ja keine Bekehrungsobjekte, das wisst ihr, das haben wir schon öfter gesagt. Und wenn das so wäre, dann würden diese Menschen das sehr, sehr schnell merken, weil man spürt, ob echtes Interesse da ist oder ob man nur Mittel zum Zweck ist. Unsere Aktion heißt tatsächlich Leben für meine Freunde und nicht Leben für Freunde, bei denen die Chance besteht, dass sie in die Gemeinde kommen. Ja, also. Und ich merke immer wieder an Gott, Gott interessiert sich wirklich für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Und er wendet sich jedem Menschen zu, egal wie dieser Mensch sich schlussendlich entscheiden wird. Und seine Liebe ist gleich groß zu jedem einzelnen Menschen. Und ich denke, oh Mann, mein Herz ist so andurstig wie Gottes Herz. Und dann können wir sagen, Gott, hilf mir, schenk mir immer wieder mehr dein Herz. Und natürlich wünschen wir uns und beten dafür, dass unsere Freunde sich für Jesus entscheiden. Natürlich, weil wir wissen, das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Aber wir bleiben dennoch bei ihnen und interessieren uns weiter für sie. Wir investieren uns weiter in sie, auch wenn sie das nicht tun. Wir müssen die Entscheidung anderer akzeptieren, und die können sich ja übrigens auch ändern, gell? aber wir wollen sie weiter lieben, weil das Herz Gottes ist. Ich bin am Schluss von meiner Predigt und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, oh Mann, ich komme so oft an meine Grenzen und ich bin oft so anders wie Jesus. Aber ich glaube, dass Gott in dieser Zeit, in diesen 6 Wochen, zweierlei Dinge tun möchte. Und zwar, er möchte in das Leben unserer Bekannten und Freunde eingreifen. Durch Gebet, dadurch, dass wir uns diesem Thema mehr, na, dass es uns mehr bewusst ist, dem mehr Raum geben. Aber er möchte auch unser Herz neu berühren und verändern und zu sich ziehen. Amen.